Okay, dann begrüße ich euch jetzt zur mittlerweile 12. Vorlesung Information Management. Auch die letzte Vorlesung. Das heißt, nächste Woche Freitag wird keine Vorlesung mehr sein. Es ist nur noch die Übung am Mittwoch. Wir haben heute noch den letzten Teil des 12. Moduls und schauen uns dann auch noch das Thema Wertbeitrag von IT an. Damit hatten wir auch ganz zu Beginn begonnen der Vorlesung und schließen es praktisch jetzt damit ab. Nochmal kurz zur Wiederholung, wirklich nur ganz kurz, weil wir es auch in der Übung hatten. Wir sind ja in dem Bereich IT-Komplexität mittlerweile angekommen. Hier die Definition von IT-Komplexität über die Komponenten und Interaktionen und da jeweils die Anzahl und die Varietät. Und wir bewegen uns heute halt hier in diesem Bereich Varietät von Interaktionen mit dem Standardisierungsproblem. Wir hatten in der letzten Vorlesung Kennzahlen kennengelernt, um Varietät von Komponenten sich anzugucken und schauen jetzt hier, wie gesagt, auf die Varietät von Interaktionen. Und sind im zentralen Standardisierungsproblem eigentlich noch in der Motivation gewesen und wiederholen jetzt nochmal ganz kurz, was wir uns dazu angeguckt haben. Wir haben gesagt, wir sind bei Kompatibilitätsstandards bzw. Kommunikationsstandards für technisches Design, also in dem Bereich sind wir unterwegs. Ein Beispiel wäre für so einen Standard die menschliche Sprache oder zum Beispiel ein Protokoll, mit der auf dessen Basis zwei Unternehmen Daten austauschen im Bereich einer Lieferkette. Ja, also es geht bei uns um Schnittstellenstandards oder Kommunikationsstandards im Folgenden. Wir haben da kennengelernt de jure Standards und de facto Standards. Wir haben uns über proprietäre und offene Standards da unterhalten und hatten eigentlich auch schon in der Organisationsvorlesung, wo es darum ging, zentrale oder dezentrale Entscheidungen zu treffen, dieses Bild gesehen. Und da an dem Bild haben wir uns überlegt, was passiert, wenn dezentral IT-Entscheidungen getroffen werden, welche Vor- und welche Nachteile hat das. Und im Grunde an dem gleichen Bild kann man sich auch das Standardisierungsproblem verdeutlichen. Zumindest aus zentraler Perspektive. Wenn wir uns also vorstellen, ihr seid der CIO von einem Unternehmen, guckt auf das Unternehmen drauf und dann seht ihr verschiedene Abteilungen, die Informationen miteinander austauschen. Das wäre die eine Sicht auf das Bild. Die andere Sicht wäre, dass ihr sagt, das sind keine Abteilungen, sondern das sind Fachsysteme. Zum Beispiel gibt es da ein Buchhaltungssystem und ein Materialwirtschaftssystem und die Pfeile dazwischen sind eben Informationsaustausch zwischen diesen Systemen. Und die Frage ist jetzt, was würde passieren beispielsweise, wenn in der Finanzbuchhaltung, also hier, ein komplett anderer Standard eingesetzt werden würde als in der Materialwirtschaft? Was hätte das für Vorteile, beziehungsweise was hätte das für Nachteile? Und als Standard könnte man sich hier vorstellen, dass man sagt, okay, das SAP-eigene Datenformat wird entweder in beiden verwendet oder nur einer der beiden Knoten hat eine Schnittstelle, wo es eben dieses standardisierte Format gibt. Vielleicht ganz kurz, was wären die Nachteile von verschiedenen Standards hier? Ja? Genau, Kosten für die Transformation und weitere Ideen, was für, also das muss konvertiert werden, wenn es zwei unterschiedliche Standards hätte. Genau. Also es könnte dann auch so zu Missverständnissen kommen, ja, und die ja, eigentlich die Erklärung ist, dass man sagt, okay, die Informationen werden ja nicht zum Selbstzweck ausgetauscht, sondern um ja, Entscheidungen zu treffen. Und man kann sagen, wenn man nicht die gleichen Kommunikationsstandards verwendet, sondern konvertiert, dann muss man entweder sehr viel Geld in die Konvertierung investieren, um möglichst einen guten Dolmetscher zu haben zwischen den Standards, oder man muss damit leben, dass es halt einen Zeitverzug gibt oder auch einen Qualitätsverlust zwischen den Informationen, die einmal in der Finanzbuchhaltung entstehen und dann vielleicht in der Materialwirtschaft verwendet werden oder eigentlich eher andersrum. Und dieser Qualitätsverlust führt im Grunde dazu, dass dann auch schlechtere Entscheidungen getroffen werden. Also hier seht ihr nochmal vor dem Hintergrund Information Management. Es geht darum, die Ressource Information zu nutzen. Und deswegen ist dieses Standardisierungsproblem auch eine IM-Aufgabe. Wenn man sich nämlich überlegt, welche Kommunikationsstandards nutze ich in diesen Bereichen, dann ist es eigentlich auch eine Frage, dahingehend, wie gut muss die Information sein, wie gut muss die Information übertragen werden, wie schnell muss es gehen, welche Qualitätsverluste kann ich mir eben erlauben. Und das wären eben die Nachteile, die entstehen, wenn man sagt, okay, man hat unterschiedliche Standards, und Nachteile, die existieren, wenn man gleiche Standards verwendet, sind eben, dass man im Grunde Kosten hat für die Standardisierung. Auf der einen Seite, oder das klassische Beispiel ist, dass man sagt, okay, wenn man einen Standard einführt, gibt es irgendwelche Schulungskosten, die entstehen, aber da könnte man ja sagen, okay, die fallen so oder so an, diese Schulungskosten, aber was in diesem Beispiel, wenn man es als CIO betrachtet, im Grunde noch viel gravierender ist, ist, wenn ich sage, okay, ich will möglichst eine komplett standardisierte Landschaft haben, dann entscheide ich mich im Grunde für einen Anbieter, und in diesen Standardisierungskosten sind eben auch die Kosten enthalten, die mir im Grunde der entgangenen Nutzen, den ich hätte, wenn ich für jede dieser Funktionen den besten Anbieter gewählt habe. Ja. Also es geht nicht nur um die Schulung der Mitarbeiter oder Kosten für irgendwelche zusätzliche Hardware, sondern es ist ja eigentlich auch die Frage, okay, wenn ich sage, ich nehme komplett einen Anbieter für alles, dann werde ich irgendwo Kompromisse eingehen müssen. Nicht jeder Anbieter wird überall die beste Lösung haben. Ja? Und im Vergleich, so eine Best-of-Breed-Lösung führt eben dazu, dass ich kaum standardisiert bin. Das heißt, auf den Kanten, wo Informationen ausgetauscht werden, geht viel Qualität der Informationen verloren, aber in den Knoten habe ich jeweils die beste Lösung. Und dieses Problem von einem CIO nennt man eben das Standardisierungsproblem. Und man sieht hier nochmal relativ plastisch, was man gegeneinander aufzuwiegen hat. Einmal die Vorteile der Standardisierung und die Nachteile der Standardisierung. Und die Vorteile der Standardisierung sind eben die Einsparung von sogenannten Informationskosten, das heißt, es wird günstiger, Informationen zwischen den Knoten zu übertragen. Das ist hier eben definiert als Informationskosten, und man sagt eben, wenn zwei Knoten den gleichen Standard haben, sinken die Informationskosten für diese Beziehung. Also der Vorteil der Standardisierung sind Einsparungen von Informationskosten, das hier. Und Nachteile der Standardisierung sind eben die sogenannten Standardisierungskosten, zum Beispiel Schulung oder Einführung von neuer Hardware, oder ich muss vielleicht Lizenzgebühren bezahlen für einen proprietären Standard. Und die Kernfrage von diesem Standardisierungsproblem ist eben, welcher dieser Akteure, also Akteure sind Knoten in diesem Netzwerk hier, implementiert welchen Standard, beziehungsweise in der Graphentheorie gesprochen, welcher Knoten des Netzwerks wird mit welchem Standard ausgestattet. Und das Ziel ist eben eine Minimierung der Gesamtkosten. Wir haben sowohl hier Kosten als auch hier Kosten, und die Idee ist eben, dass sowohl Informationskosten plus Standardisierungskosten eben die Gesamtkosten ergeben, und man sucht eben diejenige Konfiguration, die das Ganze minimiert. Und hier nochmal zur Wiederholung im Grunde, was ich eben gesagt habe, dass man sagt, Informationen sind Grundlage der Entscheidung. Wenn ich Informationsaustausch zwischen zwei Akteuren habe, dann fallen dafür Kosten an. Und wenn die zwei Akteure inkompatible Standards verwenden, erhöhen sich diese Kosten. Das heißt, Kosten für Medienbrüche oder höheren Zeitaufwand für den Informationsaustausch oder die Qualität der Entscheidung sinkt. Abhilfe schaffen eben Standards, und das Ganze ist nicht kostenlos, sondern kostet eben Standardisierungskosten. Ganz, wenn man das Ganze jetzt nochmal sieht als Formel, ich gehe jetzt extra ein bisschen schneller drüber, weil ich halt weiß, viele von euch haben das schon im Grundstudium gehört, dann sieht die Formel im Grunde hier so aus. Ich erkläre noch kurz die Parameter dazu. Also AI sind die Standardisierungskosten für die einzelnen Knoten. Das heißt, innerhalb jedes Knotens stehen die Kosten, die es kosten würde, diesen Knoten mit dem Standard auszustatten. Auf den Kanten stehen die sogenannten Informationskosten, beziehungsweise in dem Fall ist es so, dass hier die Einsparung von Informationskosten stehen. Ja, also wenn sowohl Akteur 1 als auch Akteur 2 diesen Standard einführen, dann kann Akteur 1 CIJ bzw. C12 an Informationskosten einsparen. Und analog, wenn beide standardisieren, dann kann Akteur 2 C2-1 einsparen. Das ist im Grunde genau das, wie ihr es schon aus dem Grundstudium kennt. Und auch die Formel habt ihr schon mal gesehen. Das ist im Grunde die einfachste Variante des Standardisierungsproblems. Einfach jetzt nur mal so als Wiederholung. Wir sehen ja gleich noch eine ein bisschen komplexere Modellierung dazu. Ich gehe kurz mit euch die Zielfunktion durch. Ja, man hat hier eine binäre Entscheidungsvariable eingeführt, xi, die im Grunde für jeden Knoten angibt, ob er den Standard einführt oder nicht einführt. Also xi wird 1, wenn Knoten i den Standard einführt und 0, wenn er ihn nicht einführt. Dann ist genau dieser Teil hier vorne der Zielfunktion was? Ja, genau, die Standardisierungskosten im gesamten Netzwerk, die immer nur dann aufaddiert werden, wenn der Knoten xi oder wenn der Knoten i auch standardisiert, also wenn xi 1 wird, ansonsten geht das ai nicht in die Summe ein. Und der Teil hier hinten, sieht man schon, das sind die Kommunikationskosten. Die Summe läuft über alle Paare von i und j, außer wenn i gleich j ist, dann wird der Index hier ausgeschlossen. Und man sieht hier so eine relativ einfache Funktion, 1 minus xi mal xj, kann mir jemand kurz erklären, was die sicherstellt? Vielleicht von denen, die es noch nicht gehabt haben. Ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Ja, okay. Also, dann vielleicht von den anderen, sonst jemand eine Idee? Ja? Genau. Genau, also die Klammer hier wird nur dann 0, wenn beide standardisieren, also wenn xi und xj 1 sind. Und das ist ja genau der Trick, dass es hier passieren kann, dass einer standardisiert, aber trotzdem die Kosten im gesamten Netzwerk anfallen. Okay, dann auch das nochmal als Wiederholung hier auf der Folie. Ich glaube, der einzige Trick, der besteht wirklich hier in diesem Teil der Klammer, die genau das macht, was wir eben gesagt haben. Ansonsten ist das Modell einfach relativ straightforward, so ein lineares Optimierungsproblem. Wie gesagt, das ist die einfachste Variante mit einem aus der zentralen Perspektive mit einem Netzwerk, was hier sogar als voll vermascht angenommen wird, deswegen laufen wir über alle Indizes, und mit nur einem einzigen Standard. Also es gibt ja auch nur eine Variable xi, die sagt, wird standardisiert oder nicht. Ja, ist noch eine Frage? Oh, das ist eine gute Frage, ja. Also hier in der Zielfunktion sieht man ja, dass sie eigentlich direkt verrechnet werden mit den Standardisierungskosten. Also beide haben die Einheit Geldeinheiten, und die Frage eben war insofern sehr gut, als dass man ja sagt, okay, so eine Einsparung von Kommunikationskosten passiert ja nicht genau einmal wie die Standardisierungskosten typischerweise, sondern läuft über die Zeit, und hier ist es so gelöst, dass man vorher sich überlegt, über welchen Zeitraum macht man das, und aggregiert dann eben die Informationskosten für diesen Zeitraum, vielleicht für 10 Jahre, und diskontiert sogar noch die späteren Einsparungen von Informationskosten. Also so wird es in der Praxis dann gerechnet, ja, dass man so eine Art Business Case macht für die Schnittstelle mit sogar diskontierten Informationskosteneinsparungen, wenn sie halt später anfallen. Ja, aber das war eine gute Frage, ja. Okay, und dann hier nochmal ein kurzes Beispiel, wie das Ganze mit Werten aussieht. Also ihr seht, in den Knoten eben die Standardisierungskosten, das ist das hier, und ihr seht auf den Kanten die aggregierten Informationskosten, das heißt CIJ plus CJI. Und das ist insofern wichtig, als dass wir eben in der Modellierung halt eben zwei Pfeile gesehen haben, eine Hin- und eine Rückrichtung, und hier seht ihr eigentlich ja nur einen Pfeil, also einen ungerichteten Graphen, und dann bedeutet eben diese 30, dass das die Summe ist der Einsparungen von diesem Knoten zu diesem Knoten und von diesem Knoten zu diesem Knoten. Und hier geht es jetzt darum, wir wollen die minimale Konfiguration finden. Also wir wollen eigentlich die Summe aus sowohl Standardisierungskosten und Informationskosten minimieren. Und wenn man sich jetzt die erste Lösung dazu anguckt, ja, und sagt, okay, keiner dieser fünf Knoten standardisiert, dann sieht man eigentlich, dass im Grunde nur die kantenbezogenen Kosten anfallen, also diese 217, das ist die Summe aller Kosten, die auf den Kanten stehen, also 15 plus 30 plus alle weiteren. Und okay, es entstehen Gesamtkosten von 217, und wenn jetzt einer der Akteure anfängt, diesen Standard zu implementieren, zum Beispiel der erste hier, passiert erstmal nichts Gutes, weil es entstehen knotenbezogene Kosten. Die 36, die man hier sieht, sind eben dazugekommen zu den 217, und das ergibt die 253, was im Grunde eine Verschlechterung ist in Terms of, also aus Sicht der Gesamtkosten zu der Lösung, wo keiner standardisiert hat. Hier kann man sich so vorstellen, einer dieser Akteure investiert in den Standard, aber sonst folgt kein weiterer. Das wäre so, als ob ihr als einzige irgendeine Sprache sprechen würdet oder als einzige ein Telefon hättet und könntet mit niemandem euch austauschen und euer Leid klagen über diesen Umstand. Und deswegen, klar, diese Lösung kann nicht optimal sein. Man sieht, dass es zu einem Trade-off wird, wenn die zweite Partei standardisiert, dann steigen zwar auch die knotenbezogenen Kosten, aber jetzt das erste Mal fallen halt diese kantenbezogenen Kosten von 217 auf 172. Das sind eben genau diese 45, die hier eingespart werden. Und trotzdem ist diese Lösung immer noch schlechter als die Ausgangslösung. Die bessere Variante wäre jetzt, wenn hier diese drei Knoten standardisieren, und da hätte man jetzt knotenbezogene Kosten von 91. Und noch zusätzlich zwei weitere Einsparungen, die dann insgesamt zu einer kantenbezogenen Kostenmenge von 117 führen, sodass man am Ende 208 Gesamtkosten hat, was das erste Mal besser wäre als die Lösung vorher. Jetzt seht ihr hier, ob es noch eine bessere Lösung gibt. Seht ihr irgendwas, was? Okay, die 50 standardisieren, dann, also man sehen hier. Was würdest du einsparen? Nein, du würdest nicht 58 einsparen, weil du die hier nicht einsparst. Du sparst eigentlich nur 44 ein. Also würde es nicht verbessern. Und eigentlich ist es auch die, oder es ist die optimale Lösung mit nur diesen dreien. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wie viel, also es ist gar nicht so einfach, das zu sehen, ja, weil man jetzt einfach sagen könnte, okay, ich nehme jetzt entweder die 50 oder die 75 noch dazu oder beide. Man müsste ja eigentlich auch darüber nachdenken, was passiert, wenn ich die 36 wegnehme und dafür die 50. Also man muss eigentlich alle Permutationen durchiterieren, um hier auf eine, ja, um sich sicher zu sein, dass das die beste Lösung ist. So müsst ihr es mir glauben. Und der Hintergedanke hier ist, dass ihr seht, dass es eigentlich ein relativ schweres Problem ist. Ja, das ist durch die Kombinatorik wird das Problem halt schwer. Wir haben hier nur fünf Knoten, aber das ist natürlich ein Mini-Beispiel. Wenn man sich in einem Unternehmen anguckt, da gibt es mehrere hundert Applikationen, und sich dann zu überlegen, wie sollte man hier standardisieren, wie sollte man hier auswählen, welche Sachen, welchen Standard verwenden, sieht man schon, dass es eigentlich ein relativ komplexes Problem ist. Ja, und für wenige Standards kann man das noch relativ effizient lösen, aber wenn es mehr als zwei Standards werden, dann ist es ein NP-schweres Problem, weil für die ersten beiden Varianten, ein Standard und zwei Standards, hat man halt gute Lösungen gefunden, wie man das geschickt umformulieren kann, entweder in so ein Transportproblem oder so ein Problem, in dem man halt durch einen Graph durchläuft und so einen sogenannten Minimal Cut findet. Aber für mehr als zwei Standards gibt es bisher noch keine wirklich effizienten Lösungen. Und hier habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, wie man bei sowas, ja, wie man sowas analysiert oder wie man sich solche zentralen Probleme anguckt. Hattet ihr das auch schon in der Grundlagensache? Gut. Deswegen dann auch relativ schnell. Wir haben hier zwei, das Problem mit zwei Standards, das wird zentral gelöst und hat hier eigentlich ja, das erste Mal so eine Simulation angewendet, mit der man anschaut, welche Art von Lösung oder welche Charakteristiken haben die Lösung, wenn es optimal gelöst wird. Ja, und man sieht hier, dass die Ergebnisse für jeweils 200 Durchläufe normiert auf relative Anteile, eben also hier 100%, das würde bedeuten, 200 der Durchläufe mit dieser Parameterkonstellation ergeben genau diese Art von Lösung. Und wir unterscheiden drei Lösungen. Einmal das blaue sind keine Standardisierung, das grüne volle Standardisierung und das schwarze teilweise Standardisierung. Und hier in diesem Fall würde es bedeuten, wenn man nur vier Knoten hat, ergibt das Netzwerk mit diesen Parametern, das erkläre ich gleich noch, zu 100% ist die optimale Lösung, dass keiner standardisiert. Und die Parameter werden folgendermaßen belegt, dass man halt 200 Mal einen Graphen zieht, also man nimmt einen Graphen, verteilt auf diese Knoten gleich verteilt die Standardisierungskosten zwischen 100 und 1850 und auf alle Kanten, das ist ein vollvermaschter Graph, werden dann eben zufällig Informationskosten zwischen 5 und 95 Geldeinheiten verteilt und dann wird dieser Graph optimal gelöst. Und was in dieser Grafik variiert wird, sind die Anzahl der Knoten dieses Graphs. Also man hat zunächst nur vier Knoten, zieht also für diese vier Knoten die Informationskosten, dann für alle Kanten zwischen diesen vier Knoten die Informationskosten, löst es optimal und es kommt dann in 100% der Fälle raus, dass keine Standardisierung stattfindet. Und jetzt sieht man eben, dass wenn dieses Netzwerk größer wird, also hier bis zu 36 Knoten verändert sich was, der Anteil der Lösungen, wo halt keine Standardisierung optimal ist, nimmt stark ab. Also insbesondere in dem Bereich von hier und gleichzeitig beginnt der Anteil der Lösungen, in denen eine volle Standardisierung optimal ist, hier stark anzusteigen. Und man sieht halt, dass im Grunde nur in diesem Mittelbereich zwischen 14 und 24 Knoten überhaupt irgendwann mal so eine Teilstandardisierung optimal ist. Und das ist insofern interessant, als dass man in vielen Unternehmen halt so eine Teilstandardisierung findet. Ja? Also man sieht oftmals so einen Flickenteppich von verschiedenen Kommunikationsstandards im Unternehmen. Aber hier kann man halt sehen, dass es eigentlich nicht sehr wahrscheinlich ist, dass das die optimale Lösung ist. Weil häufig ein Netzwerk entweder ganz standardisiert optimal ist oder komplett unstandardisiert optimal ist. Ja? Ich bin unsicher, ob es in dieser Untersuchung überhaupt begründet wurde. Also hier ging es ja eigentlich darum, dass es so ein schöner symmetrischer Verlauf ergibt. Ja, da wurde wahrscheinlich auch ein bisschen rumprobiert, bis es so einen schönen symmetrischen Verlauf ergibt. Aber bei der Studie, was da ganz interessant ist, dass auch andere Konstellationen verwendet wurden und man eigentlich immer auf diesen Verlauf kommt, dass es eigentlich kaum optimal ist, eine Teilstandardisierung zu machen. Und im Grunde geht es bei der Untersuchung auch nicht darum zu sagen, bei den und den Parametern ist das und das optimal, sondern das Ergebnis ist, es ist selten optimal, dass es zu einer Teilstandardisierung kommt. Also das ist im Grunde das Ergebnis, was man daraus hat. Und klar, man kann es durch die Veränderung der Werte noch steuern, aber auch bei anderen Konstellationen bekommt man dieses Ergebnis, dass Teilstandardisierung selten optimal ist. Ja? Ja. In diesem Beispiel ist es auf vollvermaschten Graphen und das ist im Grunde auch die Erklärung, warum dieser Verlauf eben so ist, ja, weil die Anteile, die Informationskosten viel schneller steigen als die Standardisierungskosten, weil eben die Anzahl der Kanten überproportional steigt und damit fallen auch die Informationskosten bei einem größeren Graphen immer mehr ins Gewicht und deswegen ist es am Ende auch ab hier eigentlich dann immer optimal eine volle Standardisierung zu machen. Und eine Erweiterung von dem Modell ist eben, dass halt nicht nur eine vollvermaschte Konstellation verwendet wird, sondern auch bestimmte Topologien sich angeschaut werden. Also ist es jetzt zum Beispiel so, dass es in der Hub-and-Spoke-Architektur einen anderen Verlauf gibt als in so einem vollvermaschten Graphen. Hier, relativ simpel, wird nur der vollvermaschte Graph genommen. Entspricht natürlich nicht der Realität. In so einer Applikationslandschaft hat man eigentlich kaum so einen vollvermaschten Graphen. Okay, das sind eben jetzt die Wiederholungsergebnisse von zum zentralen Standardisierungsproblem. Und jetzt vielleicht die Frage, ja, noch eine Frage? Okay, also deine Erklärung, wenn ich die mal übersetze, ist ja in den Sprech, den ich jetzt auch gleich verwende, weil es passt sehr gut, ja, ist, dass du ja sagst, wenn man es immer zentral löst, dann ist es selten optimal, eine Teilstandardisierung zu machen. Aber wenn man es für Bereiche einzeln löst, also wenn ich 5 Marketingbereiche habe und jeder dieser 5 Marketingbereiche entscheidet für sich, was er macht, dann kommt es viel häufiger zu einer teilweisen Standardisierung. Ja, und das passt sehr gut, weil wir ja jetzt auch das dezentrale Standardisierungsproblem angucken. Und es gibt eben Untersuchungen, die zeigen, zentrale Lösung versus eine dezentral ermittelte Lösung. Also dezentrale Lösung bedeutet, dass jeder der Akteure für sich allein entscheidet, ob er standardisiert oder nicht. Hier entscheidet ja der wohlwollende Diktator oder Klingenberg oder CIO eben, der guckt aus dem Fenster und sagt halt, so machen wir es. Und da kann es eben nicht vorkommen, dass einer, oder dann würde er nicht den Fehler machen, so eine Lösung vorzuschlagen, ja, wo halt keiner davon profitiert, dass in einem Cluster nur einer standardisiert. Und wenn man eine dezentrale Herangehensweise vorsieht, also dass jede Abteilung selbst entscheidet, also jeder Knoten für sich entscheidet, standardisiere ich oder standardisiere ich nicht, dann kommt es viel häufiger zu solchen Teilstandardisierungen. Also teilweise Standardisierung bedeutet ja hier, nur ein Teil der Knoten nutzt diesen Standard. Und man sieht, das kann optimal sein, aber nur in seltenen Fällen und wird eigentlich viel zu häufig erreicht, wenn man die Leute selbst entscheiden lässt, wie sie standardisieren sollen. Und das sehen wir gleich noch beim dezentralen Problem. Aber was seht ihr denn so als Probleme von dieser zentralen Lösung? Oder habt ihr da eine Idee, warum die eigentlich nicht wirklich angewendet oder selten angewendet wird? Ja, dass man halt sagt, man hat nur einen wohlwollenden Diktator und der guckt auf die Landschaft. Was sind da Probleme? Ja. Genau. Das habe ich so auch nicht wahrgenommen. Ja, also Herr Klingenberg könnte es wahrscheinlich, aber viele andere hätten bei sehr großen Systemen Probleme, das zu überblicken, weil das eben ein NP-schweres Problem wird und man da im Grunde einen Optimierer braucht, um das zu lösen. Und das ist eins der Probleme. Bei sehr großen Systemen hat man eine hohe Komplexität bei der Entscheidung. Weitere Probleme sind, dass man irgendwo auch die Daten herbekommen sollte. Und das werden wir jetzt ja gleich beim dezentralen Problem sehen. Eigentlich hat eine Abteilung auch immer ein Eigeninteresse. Die wollen für sich das beste System haben. Und deswegen, wenn ich die frage, wie sind denn eure Kommunikationskosten zu dem anderen Teil des Unternehmens und wie gut schätze die Software ein, um eure Funktionen zu erfüllen, dann werden die natürlich opportunistisch sein und nicht unverfälschte, vollständige Daten weitergeben, sondern die werden so ihre Daten kommunizieren, dass am Ende die Lösung rauskommt, die sie für am besten halten und die für sie die Prozesse am besten unterstützt. Das Komplexitätsproblem hatten wir eben genannt, bei 1 bis 2 Standards noch gut lösbar, bei 3 schwierig und insbesondere halt bei einer großen Anzahl von Knoten. Ich würde mal sagen, ab 10 Knoten wird es schon sehr unübersichtlich. Weiteres Problem, das man bei so einer zentralen Koordination hat, ist das sogenannte Durchsetzungsproblem, weil gerade wenn man durch Standardisierung eine Partei schlechter stellt, als sie vorher gestellt war, dann muss man halt eine sehr starke Position haben, um das durchzusetzen. Und das ist oft so, dass es in Unternehmen halt keine sehr starke zentrale Stelle gibt. Oftmals ist es nur eine Stabsstelle, eine Architektenstabsstelle, die irgendwelche Ratschläge gibt, wie etwas standardisiert sein sollte und so das eben nicht durchsetzen kann. Und vor dem Hintergrund dieser Probleme zentraler Koordination gibt es eben auch ein dezentrales Standardisierungsproblem, vielleicht von denen, die es schon gehabt haben. Oder ich war jetzt relativ schnell über dieses Kapitel drüber gegangen. Gibt es noch Fragen dazu, zu dem zentralen Problem? Aber wenn es wirklich alle schon gehört haben, dann ist es ja eine willkommene Wiederholung wahrscheinlich gewesen. Okay, dann bei dem dezentralen Problem, könnte da jemand vielleicht mal kurz erzählen, was da die Idee ist bei einem dezentralen Standardisierungsproblem? Nochmal wiederholen, vielleicht von denen, die es auch schon mal gehört haben. Ja? Genau. Genau. Genau, in der Grundlagenvorlesung wird halt zu dem dezentralen Standardisierungsproblem gesagt, okay, jeder entscheidet für sich. Das ist im Paarfall eigentlich, also wenn du zwei Akteure nur betrachtet, kann man das schön geschlossen spieltheoretisch lösen und es ist dann so ein Gefangenendilemma. Das ist halt relativ schön, um das zu erklären, so eine spieltheoretische Lösung. Interessanter wird es natürlich, wenn man halt mehr als einen Akteur hat, was wir uns jetzt angucken. Hier nochmal kurz die Notation, die ist im Grunde genauso wie bei dem zentralen Standardisierungsproblem. Wir haben hier zwei Knoten, I und J. Innerhalb der Knoten stehen jeweils die Standardisierungskosten. Und auf den Kanten wieder die möglichen Einsparungen der Informationskosten. Und hier ist es wirklich so, dass wenn beide standardisieren, kann Knoten I die Kosten CIJ einsparen. Wenn beide standardisieren, kann Knoten J die Kosten CJI einsparen in dieser Kommunikationsbeziehung. Und hier ist wichtig, dass jeder Akteur im Grunde für sich entscheidet, ob er standardisiert oder nicht. Und der Trick ist ja, dass man nur sparen kann durch die Standardisierung, wenn mein Gegenüber auch standardisiert. Wenn ich mir jetzt die Mühe mache, eine Sprache zu lernen, von mir aus Englisch, und ich will mich jetzt unbedingt mit einem von euch unterhalten, dann muss ich halt entweder darauf wetten, dass ihr schon Englisch könnt oder dass ihr die gleichen Kosten in Kauf nehmt und auch Englisch lernt. Und falls ihr das dann nicht macht und sagt, nee, ich wollte es doch nicht lernen, dann habe ich praktisch umsonst investiert in diese Lehrmaßnahme, dass ich mein Englisch verbessere. Und man sieht hier in dieser Matrix, die kennt ihr auch schon aus dem Gefangenendilemma, eigentlich die Kosten, die für jeden Akteur entstehen. Also hier Perspektive Akteur I und Akteur J oder 1 und 2. Und hier links von dem Schrägstrich seht ihr immer die Perspektive von I und hier immer von J. Wenn beide standardisieren, bezahlen beide die Kosten, um die Sprache zu lernen, um den Standard einzuführen. Also I bezahlt AI und J bezahlt AJ. Aber wenn jetzt nur I standardisiert und J nicht, also in diesem Fall hier, dann bezahlen beide erstmal die jeweiligen Informationskosten und der arme I, in dem Fall wäre es wahrscheinlich ich, hat noch die Sprache gelernt und muss trotzdem AI bezahlen, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Ja? Also er wäre praktisch besser gestellt gewesen, hätte er darauf verzichtet und beide hätten nur die Informationskosten getragen, die hier entstehen. Und in dem Zweifall, in diesem Paarfall, kann man da halt schön dieses Gefangenendilemma dran zeigen. Hier an der Folie ist mir halt wichtig zu sehen, dass meine Entscheidung stark davon abhängt, wie ich vermute, dass mein Gegenüber entscheidet. Also für I lohnt es sich nur, diesen Aufwand AI in Kauf zu nehmen, wenn er sich relativ sicher ist, dass J auch AJ bezahlt. Weil nur dann können beide sparen. Und sobald einer ausschert, dann kann man oder dann lohnen sich eben nicht diese Kosten für die Standardisierung. Und wie gesagt, simpel bei einer paarweisen Betrachtung komplexer, wenn man sagt, man hat ein größeres Netzwerk. Und das will ich heute vorstellen, wie es aussieht, wenn man wirklich so ein Geflecht von Beziehungen hat. Ja, das könnte eine soziale Gruppe sein, die miteinander interagiert und die überlegen sich, wer von uns führt jetzt WhatsApp ein. Jeder muss halt mittlerweile 99 Cent, glaube ich, bezahlen oder 79 Cent. Und es lohnt sich nur, wenn ich genügend Nachrichten austausche mit meinen Gegenübern, dass ich das irgendwann wieder reinbekomme. Und das könnte ja hier sowas sein, dass man eine Clique hat, also 7 ist relativ alleine und hält sich nur mit Freund 2 und 10 nur mit Freund 6 und Freund 1 ist relativ zentral, der redet mit vielen und tauscht viele Nachrichten aus. Genauso könnten das eben Abteilungen im Unternehmen sein und der Gedanke hier ist, was würde passieren, wenn man die Abteilung selber entscheiden lassen würde. Wenn man sagt, okay, das ist ein Beziehungsgeflecht, wir gucken uns nicht an, was ist die global optimale Lösung, wo der CIO aus dem Fenster guckt und sagt, 7, 6, 3 und 5 führen WhatsApp ein oder führen diesen Standard ein, sondern jeder darf selbst entscheiden, was passiert. Und die Notation ist im Grunde so wie eben. Wir haben IJ, die Akteure. Wir haben Standardisierungskosten, AI, die in den Knoten stehen. Also hier seht ihr zum Beispiel bei Akteur 1, der hätte 5 an Kosten. Akteur 4 hätte 12 an Kosten. Und auf den Kanten stehen jeweils gerichtet die Informationskosten, die man einsparen kann. Ich lese es mal vor, weil es relativ klein ist. Also hier steht die 6. Das würde bedeuten, wenn 1 und 4 standardisieren, dann würde Knoten 1 6 sparen. Und wenn 4 und 1 standardisieren, dann würde Knoten 4 4 sparen. Ja, das ist das, was hier auf diesen Kanten steht. Im Grunde genauso wie bei dieser paarweisen Betrachtung, nur jetzt eben in einem größeren Netzwerk. Und die Menge der Nachbarn eines Akteurs, also wir gehen jetzt von dem Akteur 1 aus, das wäre von mir aus André, der sich überlegt, ob er jetzt WhatsApp einführt oder nicht. Und der überlegt sich, okay, mit welchen Leuten kommuniziere ich am Lehrstuhl, dann halt eben 2, 4, 5 und 3. Und der bestimmt dann für sich auch die Gewichte, also wie viel kann ich einsparen, wie viele SMS schreibe ich im Monat an die oder wie viele Informationen tausche ich mit denen aus. Und die Menge der Nachbarn ist eben groß N von I. Also I in dem Fall 1 und markiert werden das halt eben diese hier. Und jetzt ist noch wichtig, dass wir ja jetzt in so einem Schätzszenario sind. Ja? Also André muss für jeden seiner Gegenüber irgendwie schätzen, wer führt diese Applikation ein, wer führt den Standard ein und wer nicht. Und in dem Szenario ist es so, dass ihr wieder beschränkte Informationen habt. Also, ihr als Akteur 1 kennt nicht das komplette Netzwerk, sondern habt nur Ausschnittswissen darüber. Ja, das ist insofern ganz realistisch, als dass man als Abteilung vielleicht weiß, wer mit wem kommuniziert, aber nur weil ich mit der Abteilung X kommuniziere, weiß ich nicht, wie viel diese Abteilung X mit allen anderen kommuniziert. Ich weiß vielleicht, sie kommuniziert mit denen oder ich weiß, sie kommuniziert viel oder wenig, aber ich weiß nicht genau das Netzwerk. Also wichtig ist, dass es hier noch eine Vereinfachung gibt, nämlich dieses Phi von J bedeutet, das ist einfach eine Zahl, eine Anzahl von Kommunikationsbeziehungen für einen Akteur. Also hier in dem Fall, ich bin Akteur 1 und weiß, Akteur 2 ist ein Nachbar von mir. Ich bin Akteur 1 und weiß, Akteur 2 ist ein Nachbar von mir. Und ich weiß jetzt nicht, wer alles mit Akteur 2 kommuniziert, sondern ich weiß nur die Anzahl. Hier in dem Beispiel wäre Phi von 2, 3. Also, Phi von 2 ist 3. Er hat genau 3 Nachbarn in dem Netz. Und wenn ich immer noch Knoten 1 bin und mir halt überlege, ja, was soll ich machen? Soll ich das jetzt einführen oder soll ich es nicht einführen? Dann, klar, ich muss irgendwo meine Kosten berücksichtigen. Also, hier in dem Fall AI. Und ich habe ja auch einen möglichen Gewinn. Und wie läuft's? Ich iteriere einfach, oder ich iteriere durch all meine Nachbarn, also der Index J läuft durch die Menge meiner Nachbarn. Dann schaue ich mir an, was ich einsparen kann, wenn dieser Nachbar auch wirklich standardisiert, also CIJ. Also hier ist es ja immer aus Perspektive des Knoten Is, ja? Also Knoten 1 ist hier I und der läuft durch alle Nachbarn, in dem Fall 2, 4, 5 und 3 und guckt sich an, was kann er einsparen, wenn 2, 4, 5 und 3 standardisieren. Und jetzt ist hier ein Parameter, den wir eigentlich noch gar nicht hier hatten in der Auflistung. Ja? Und wenn das der erwartete Standardisierungsnutzen für Akteur I ist, was ist dann PIJ? Genau. Genau, also PIJ bedeutet aus Perspektive von Knoten I, wie sicher bin ich mir, dass Knoten J standardisiert? Und was, das ist im Grunde genau wie ihr gesagt habt, also PIJ ist die Wahrscheinlichkeit, die Knoten I annimmt, dass J standardisiert, liegt zwischen 0 und 1 und ein, in Anführungszeichen, eine Annahme ist, dass die genau 1 ist, wenn man weiß, dass J standardisiert hat. Und ansonsten ist sie eben abhängig von Phi J, also der Anzahl der Nachbarn J. Und wenn ihr jetzt euch eine Formel für PEJ überlegen müsstet, was, wie müsste die aussehen? Einfach nur welche Beziehung, oder ihr wisst ja schon, okay, Phi J hat irgendeinen Einfluss auf PEJ und wenn, was würde denn PEJ alles hochtreiben? Wer einspart? Genau. Ja. Also das sind auch die drei Einflussfaktoren, die ich hätte. Je mehr Nachbarn J hat, desto sicherer bin ich mir, dass er standardisiert. Je günstiger es ist für ihn zu standardisieren, desto sicherer bin ich mir, dass er standardisiert. Und je mehr er einsparen kann, desto sicherer bin ich mir, dass er standardisiert. Also je höher wird PEJ. Ja, noch eine Frage oder ein? Das ist eine sehr gute Frage, weil jetzt, wenn man mit diesem relativ allgemeinen Framework hier dran geht, dann muss man sich genau diese Frage stellen: Was modelliere ich denn, was ich jeweils weiß über meine Nachbarn? Ja, und hier in dem Paper, was sich das anguckt, werden folgende Annahmen getroffen. Ich weiß von mir aus, also wenn ich Knoten 1 bin, weiß ich alles, was von mir ausgeht. Also ich weiß, was meine ganzen Nachbarn sparen. Ich weiß, welche Nachbarn ich habe. Also ich weiß alle ausgehenden Kosten. Ich weiß, was meine Nachbarn sparen würden. Und ich weiß, wer meine Nachbarn sind. Und ich weiß, welche Anzahl von Nachbarn meine Nachbarn haben. Das ist eigentlich alles, was ich weiß. Also ich weiß eigentlich alles, was von mir ausgeht, alles, was zu mir reingeht, wer meine Nachbarn sind und wie viele Nachbarn diese Nachbarn haben. Und auf Basis dieser Information soll ich dann abschätzen, ob es für mich lohnt, zu standardisieren oder nicht. Ja, eine Frage? Ja. Also die Frage, ob das realistisch ist, gerade im IM-Kontext. Ich würde mal sagen, das ist eine Annahme, die hier getroffen wurde, dass man das weiß oder dass man das abschätzen kann. Aber es ist ja eigentlich schon relativ wenig Wissen, was ich den Leuten zugestehe. Ja. Insofern, also es wurde jetzt nicht so arg kritisiert in dem Beitrag, aber man kann sicherlich darüber diskutieren, ja? Genau, also es ist genauso, wie du gesagt hast. Eigentlich, wenn ich überlege, ob 4 standardisiert oder nicht, weil es wichtig für mich ist, dann muss ich mich praktisch in seine Lage versetzen und erstmal sein Problem lösen, wie er einschätzt, ob 1 oder 5 standardisiert. Und dann kommt man genau in so eine Rekursion rein. Ja, und das ist dann natürlich sehr schwer zu lösen. Ja? Genau, also in dem Fall würdest du es gar nicht wissen. Ja. Genau. Genau. Ja, also in dem Fall, in dem speziellen Fall, wie es jetzt mit dem Wissen ist, was man hier hat, aus dem Paper, da kann man es nicht lösen. Aber wenn man dem fokalen Knoten mehr Informationen zugesteht, dann kann man natürlich auch anfangen, so ein bisschen rekursiver damit umzugehen, also oder sich auch in die Lage von 4 zu versetzen. Aber in dem Fall, stimmt, du hast recht, würde es nicht gehen. Und ich zeige euch jetzt mal, was in dem Paper für eine Funktion für p verwendet wurde, und dann können wir mal ein bisschen darüber reden, ob das gut oder schlecht ist oder ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Also, ich hole euch nochmal kurz ab. PIJ ist ja die Wahrscheinlichkeit, mit der Knoten i davon ausgeht, dass J standardisiert. Und hier hinten ist erstmal der Bereich oder die Annahme, dass sofort propagiert wird, wenn ein Nachbarknoten standardisiert, dass es dann alle Nachbarn auf einmal wissen. Das ist halt immer das, was hier hinter dem Oder ist. Also die ersten beiden Fälle sind für den Fall, dass J noch nicht standardisiert hat. Hier J hat standardisiert und deswegen wissen wir es und deswegen wird PEJ zu 1. Ja, also der hintere Teil hängt stark mit dieser Annahme zusammen. Und dann lasse ich euch mal kurz auf die Funktion drauf gucken, bevor wir die halt besprechen. Vielleicht nicht. Doch, sie ist wichtig für die Klausur. Sie ist auch nicht schwer. Ist alles wichtig, was nicht markiert wurde. Und wir üben es auch noch mal in der Übung, das anzuwenden. Ist ja noch eine Übung. Aber es ist auch wirklich nicht schwer. Man kann sich sehr gut logisch herleiten. Bevor man anfängt zu nachzudenken, wird gefragt, ob es wichtig ist für die Klausur. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal die einzelnen Äste durch. Ich würde mal sagen, wenn man sich sicher ist, dass der andere standardisiert, kann es zwei Gründe haben. Entweder er hat ihn implementiert oder nicht, oder der kriegt sogar noch Geld dafür, dass er diesen Standard einführt. Also AJ ist kleiner 0. In dem Fall kann man sagen, er wird es auf jeden Fall tun. Er hat kein Interesse, es nicht zu tun, also macht man das. Und ja, was eigentlich hier noch fehlt, ist, dass man, das sehe ich jetzt erst, dass man auch die Standardisierungskosten seiner Nachbarn kennt. Sonst würde es ja nicht gehen, sorry, das habe ich eben nicht gesagt. Man kennt die Standardisierungskosten der Nachbarn und kann dann praktisch anhand von AJ seines Nachbarns entscheiden, um zu sagen, okay, wenn er den Standard geschenkt bekommt, dann kann ich mir sicher sein, dass er standardisiert. Oder wenn er noch Geld dafür bekommt. Noch nicht mal geschenkt, sondern Geld dafür bekommt, ja? Okay. Genau. Das ist die Annahme, die dahinter steht. Also, das ist genau das, ich wiederhole es einfach nochmal. Oder wenn ich es jetzt erklärt hätte, ohne eure Hilfe, dann hätte ich hier oben weitergemacht und hätte erstmal die Annahme erklärt, die du schon gefunden hast, nämlich dass man sagt, die Kosten, die der andere, die mein Nachbar zu mir einspart, die nehme ich auch als Proxy dafür, wie er mit all seinen anderen Nachbarn kommuniziert. Also, wenn wir uns jetzt hier den Knoten 2 angucken und ich weiß halt, er kommuniziert mit mir 6, dann nehme ich auch für all seine anderen Beziehungen an, dass er da jeweils 6 einsparen kann, 6 Geldeinheiten. Und ich berechne dann im Grunde für ihn das Einsparpotenzial, indem ich sage, ich nehme die Rückrichtung CJI, das ist ja das, was ich kenne, und multipliziere es mit der Anzahl der Nachbarn. In dem Fall wäre es so, ich würde 6 multiplizieren mit 3. Und wenn ich weiß, dass dieser maximale Einsparwert, den ich annehme, ja, kleiner ist als die Kosten, die J zu tragen hat, dann sage ich, er wird auf keinen Fall standardisieren. Das ist das hier oben. Und Wenn ich sage, dass diese Standardisierungskosten AJ irgendwo zwischen 0 und dem liegen, was er maximal einsparen kann, dann muss ich überhaupt erst anfangen, drüber nachzudenken. Weil wenn die kleiner sind als 0, bin ich in dem Fall hier unten, und wenn die größer sind als das hier, bin ich in dem Fall hier oben. Also, wenn ich weiß, AJ ist irgendwo zwischen 0 und dem, was ich annehme, dass er einsparen kann, fange ich an, drüber nachzudenken und bilde für ihn ein, aus das, was ich denke, wie er entscheidet, einmal hier die Einsparungen, die er hat, und die Kosten, die er hat, bilde ich eben die Differenz. Das ist eigentlich ganz straightforward, dass ich sage, was kann er einsparen, minus das, was kostet es ihn. Und das, der Zähler von dem Bruch in der Mitte läuft eben zwischen 0, ja, in dem Fall, wo AJ genau gleich der oberen Schranke hier ist, und zwischen CJI mal Phi von J, wenn es 0 ist. Und weil ich eine Wahrscheinlichkeit am Ende haben will, normiere ich das durch den Maximalwert und kriege so in dem Bruch einen Wert zwischen 0 und 1 raus, indem ich das halt durch diesen Maximalwert CJI teile, also CJI mal Phi von J. Und das ist im Grunde die, die Formel, die von in dem Beitrag vorgeschlagen wird, um diese Abschätzung zu machen. Ja, ich glaube, wenn man die Fälle aufteilt, dann kann man sich doch schon herleiten, oder? Außerdem, wenn man es auch nochmal in der Klausur, in der Übung übt. Außerdem sieht man unten ja nochmal ein Beispiel, wie man es berechnen kann. Akteur 2 hat jetzt hier den Standard noch nicht implementiert. Die Kosten sind 7. Die Informationskosten von 2 nach 1 sind 9. Die Anzahl der Nachbarn ist 3. Wir kennen hier sogar die Nachbarn. Und dann kann man aus Perspektive von Knoten 1 im Grunde durch Einsätzen errechnen, welche Wahrscheinlichkeit es hier ergibt. Weil man genau in dem Mittelfall ist, nimmt man eben 9 mal 3, also diese 9 mal diese 3 minus die 7, das ist das hier, geteilt durch den Maximalwert 27, 9 mal 3, und kommt dann eben auf diese Wahrscheinlichkeit. Fällt euch irgendwas auf, oder was sagt ihr zu dieser Abschätzung hier? Findet ihr die gut, oder seht ihr irgendwie Kritik? Ja? Ja, okay. Okay, die Kosten sind nicht das einzige Kriterium. In diesem Modell eigentlich schon. Hier werden nur Kosten berücksichtigt. Und es ist eine allgemeine Kritik an dem Modell. Und die Verfechter des Modells würden halt sagen, dass man dann halt versuchen sollte, das in Kosten umzurechnen. Also der Image-Schaden oder der Schaden, den du hast, wenn du deine Ideale verrätst, wie du eben gesagt hast, das müsstest du dann halt bewerten. Ja. Natürlich, das ist schwer zu quantifizieren, aber ich sag mal, das Schöne an so einem Modell ist halt, dass du damit halt weggehst von solchen weichen Aussagen und im Grunde relativ gut darüber diskutieren kannst, ob die Lösung jetzt optimal ist oder nicht optimal. Man kann halt, das wird auch oft verwendet, um zu kommunizieren einfach, um zu sagen, hört mal zu, wenn wir jetzt dieses Modell annehmen, dann würde jede Abteilung so und so entscheiden, aber wenn ihr zentral entscheidend würdet, dann würde viel mehr oder viel weniger standardisiert, und klar, es gibt dann einzelne Akteure, die darunter leiden, weil sie es eigentlich nicht wollen zu standardisieren und werden gezwungen, aber dass man solche analytischen Modelle dann nutzt, um die vielleicht ein bisschen mehr zu überzeugen, dass sie das dann doch machen. Ja? Okay, also die zwei Punkte, das eine, was du gesagt hast, wie viel Information hat man über die Knoten und ist es realistisch, dass man jetzt annimmt, dass der Wechselweg genauso bewertet wird wie alle anderen Kanten von dem Netzwerk, ist natürlich eine Annahme. Aber was man halt mit diesem Modell zeigt und insbesondere wenn man halt eine zentrale Lösung und so eine dezentrale Lösung gegenüberstellt, ist, wie viel Informationen man den einzelnen Knoten wegnehmen kann, dass sie trotzdem noch einigermaßen rational entscheiden können und dass so eine dezentrale Lösung noch relativ nah an der zentralen Lösung ist. Also es geht ja immer darum, bei diesem zentralen Problem nimmst du den Knoten Informationen weg. Wie viel du ihn jetzt wegnimmst, sei mal dahingestellt, darüber kann man dann noch diskutieren, aber man nimmt ihnen Informationen und zwingt die dadurch, oder dadurch entsteht es, dass sie nicht optimal entscheiden können. Der zentrale Fall hat ja alle Informationen und wird deswegen immer optimal entscheiden. Und hier klaut man den einzelnen Knoten Informationen und erzwingt so eigentlich eine schlechtere Lösung. Deswegen ist es nicht überraschend, dass dezentrale Lösungen dann immer schlechter sind als eine zentrale Lösung. Und wie viel man ihnen jetzt wegnimmt und ob man ihnen jetzt noch die Informationen von allen anderen Knoten oder von jedem Nachbarn noch die ausgehenden Kanten dazu gibt, das würde das Problem reduzieren, aber im Zweifel werden sie immer noch schlechter entscheiden als die zentrale Lösung. Und der zweite Punkt, den du hattest, dass du sagst, es täuscht eine Genauigkeit vor, ja, aber die braucht man halt in so einem Modell, wo man Agenten laufen lässt, im Grunde schon. Aber klar, wenn jetzt der Berater einem sagt, hier, das ist genau die Wahrscheinlichkeit, mit der das Gegenüber oder der Partner in der Supply Chain standardisiert, dann glaube ich, traue ich ihnen schon zu, dass sie abwägen können, dass es halt nicht Punkt 7407 ist. Also was ich viel kritischer an der an dem Mittelteil finde, ist, dass er halt extrem konservativ schätzt. Also hier in dem unteren Beispiel sieht man P12. Wir nehmen eigentlich an, der kann 27 einsparen, also 9 mal 3. Ja, ob es jetzt gut oder schlecht geschätzt ist, wie auch immer. Der kann 27 einsparen, bezahlt aber nur 7. Das ist ja das, was wir wissen, ja, als Knoten. Und durch diese Normierung bin ich mir trotzdem nur zu 75% sicher, dass er standardisiert. Nur so geht's in meinen Erwartungswert ein. Und das ist schon eine sehr defensive Schätzung einfach. Also ich sag, fast dreimal mehr kann er einsparen, als es ihn kostet. Das sind die Informationen, die ich habe. Trotzdem nehme ich nur an, er standardisiert zu 75%. Und okay, wie man sowas jetzt nutzen kann, ist auch eine Simulationsstudie, die dazu gemacht wurde. Und zwar geht es so, stellt euch vor, ihr seid WhatsApp-Anbieter, ihr habt die App entwickelt und ihr habt vor euch so ein Netzwerk von einzelnen Kommunizierenden. Ihr kennt dieses Netzwerk und ihr wisst, dass vielleicht André ganz viel SMS verschickt und kommuniziert und ich halt sehr wenig. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, eine sogenannte Prästandardisierung vorzunehmen. Das heißt, ihr könnt genau einen der Akteure in diesem Netzwerk zwingen, WhatsApp einzuführen. Und zwar mit dem Ziel, dass ihr am besten ja genau den erwischt, der dann dazu führt, dass alle anderen diesen Standard einführen. Also ihr wollt in gewisser Weise eine Verbreitung von eurer App haben und müsst euch jetzt überlegen, wen wähle ich in diesem Netzwerk aus, wem schenke ich diese App, um eine möglichst hohe Verbreitung zu bekommen. Also das ist diese Frage nach dieser Prästandardisierung. Das waren Netzwerke mit 35 Knoten und der Anbieter steht vor der Wahl, welche dieser 35 Knoten wähle ich, um eine möglichst hohe Verbreitung zu haben. Und ihr seht hier, dass die Standardisierungskosten sinken und damit ist es so, dass im Grunde der Anteil der Standardisierung hier immer höher wird. Also hier in dem Fall standardisieren alle 35 Knoten in jedem Fall und hier in dem Fall sind die Standardisierungskosten so hoch, dass keiner von denen standardisiert. Und man sieht jetzt hier vier Graphen. Einmal, wie sieht es aus ohne diese Standardisierung, ohne dass ich das vorgebe? Dann gibt es halt diesen gepunkteten Graph, der steigt an. Klar, die Kosten sinken. Genauso wie in dem Beispiel vorher, in dem zentralen Fall. Ganz, wenn die Kosten niedrig sind, wird viel standardisiert. Und dann gibt es eben diese drei farbigen Kurven. Und das ist jetzt die Wahl des Entscheiders oder die Wahl des Unternehmens, das WhatsApp verkauft. Die rote Kurve ist, ich wähle den schlechtesten Akteur. Also irgendein Akteur, also hier sind die Netzwerke nicht mehr voll vermascht. Ich wähle irgendeinen Akteur, der am Rand liegt und zwinge den, WhatsApp einzuführen. Dadurch passiert relativ wenig. Also die rote Linie ist immer sehr nah an dieser schwarzen Linie. Es passiert eigentlich kaum was. Klar, ich wähle den schlechtesten, es passiert nichts. Und wenn ich den besten Akteur wähle, also zum Beispiel im Fall von diesen 8000 Standardisierungskosten hier, dann erreiche ich ungefähr 80% Marktdurchdringung. 80% der Leute installieren im Markt WhatsApp, weil ich einen einzigen gezwungen habe, das zu installieren, schlägt es halt so aus, dass er viele andere überzeugt. Und im Vergleich dazu, wenn ich gar nichts gemacht hätte, wären es ungefähr 40% gewesen. Ja? Also ich mache nichts, es bleibt bei 40% und ich zwinge ein und dann geht es hoch auf 80%. Und man sieht halt hier, dass man in solchen Märkten, die so tippy sind, also wo die Standardisierungskosten nicht übermäßig hoch oder übermäßig niedrig sind, also wo es relativ ausgeglichen ist, kann man durch so eine gezielte Auswahl von einem zu standardisierenden Akteur sehr viel erreichen. Aber man kann halt auch viel verzocken. Wenn man nämlich den falschen wählt, dann bringt es eigentlich fast gar nichts, also hier. Und wenn ich genau den richtigen wähle, dann kann ich sehr viel erreichen. Und das ist eigentlich auch ein schönes, reales Beispiel, weil man das in vielen Netzeffektmärkten hat, wo dezentrale Entscheidungen vorliegen, also zum Beispiel bei WhatsApp oder bei Skype oder bei irgendwelchen Telefontarifen, solche SMS-Spartarife, das sind auch ein Beispiel dafür. Und man sieht, dass in solchen Märkten es passieren kann, dass diese Wahl, wen subventioniere ich, wem schenke ich WhatsApp, wen unterstütze ich oder wem biete ich besonders kostenlos diese oder besonders kostengünstig diese SMS-Flatrate an, eine große Auswahl und einen großen Einfluss hat. Und da sieht man, oder das soll mal zeigen, wofür man so ein dezentrales Modell eben verwenden kann. Gibt es dazu noch Fragen? Ja? Ja. Ja, das ist für alle vier Graphen ja das gleiche Netzwerk. Und hier wurden halt nur 100 Graphen, glaube ich, genommen. 100? Mit 35 Knoten. Und es ist ja immer das gleiche Netzwerk. Und wenn jetzt für diesen, du meinst diesen Ausschlag hier, ne? Und es wurden dann 100 Netzwerke generiert. Und wenn diese 100 Netzwerke, ja, zufällig, die wurden ja zufällig generiert, gerade besonders, also tippy sind, wenn die halt, wenn halt eigentlich zu niedrige Standardisierungskosten gezogen wurden zum Beispiel. Und hier in einem Punkt, oder das wurde ja für ganz viele verschiedene gemacht, wenn hier halt in diesem Punkt ganz viele sehr niedrige Standardisierungskosten gezogen wurden. Also 50% der Graphen haben einen sehr, sehr geringen Anteil von Standardisierungskosten. Dann ist es ja so, dass die Entscheidung einen sehr großen Einfluss hat. Und dass deswegen die Ausschläge so hoch sind. Und weil es für jede dieser vier Linien der gleiche Graph ist, sind die synchron. Und wie man es verhindern könnte, ist, man müsste halt mehr als 100 Netzwerke simulieren, sodass diese Ausschläge nicht mehr so ins Gewicht fallen. Also man hätte es jetzt hier mit 1000 machen müssen. Aber das ist immer das gleiche Netzwerk und deswegen kommt es zu den gleichen Ausschlägen. Also man könnte es so beantworten, das Netzwerk hier, wo der Ausschlag ist, ist eigentlich zu unentschieden. Das Netzwerk hier ist eigentlich ein Netzwerk hier, so ungefähr. Aber durch falsches Samplen ist es zufällig da. Weitere Ideen, Fragen? Okay, das war auch der Teil zum Thema Standardisierung. Gibt es generell noch Fragen zum Standardisierungsproblem und auch zu dieser dezentralen Formulierung? Wie gesagt, das gucken wir uns in der Übung nochmal an. Deswegen habe ich euch auch gebeten, die Taschenrechner mitzubringen, dass wir halt die Sachen selber nochmal ausrechnen können. Okay. Okay, und jetzt wirklich das letzte Modul, was ja im Grunde auch das erste war für die letzten 20 Minuten, wo wir uns eigentlich angeschaut haben, ganz zu Beginn, Wertbeitrag von IT. Das war im Grunde ja die Frage, die wir uns ganz zu Anfang im ersten Modul gestellt haben, wo vor dem Hintergrund, dass wenn ihr CIO seid, euch bei jeder Investitionsentscheidung genau diese Frage gestellt wird. Lohnt sich jetzt dieses Projekt für mich als Unternehmen, wenn ich in IT investiere? Und das Problem, was wir festgestellt haben, war, dass es im Grunde relativ einfach ist, die Kosten zu ermitteln. Hier so ein Kostenschema, einmalige Kosten, laufende Kosten. Es gibt Schemata, da kann man alles eintragen und wenn man ein IT-Projekt hat, dann trägt man hier in jede Zelle was ein, weiß, auf was man achten muss und man ist relativ easy bei den Kosten und kann es gut quantifizieren. Das Problem, was wir gesehen haben, was auch in der Literatur dann so schön kontrovers diskutiert wurde, ist, dass man ja eben den Nutzen ganz schlecht quantifizieren kann. Und das Problem liegt daran, dass der Nutzen eines IT-Projekts immer relativ subjektiv ist. Also den muss ich jedes Mal neu entscheiden. Ja, wenn ich eine CRM-Lösung einführe, ist der Nutzen irgendwie anders, als wenn ich ein neues ERP-System einführe. Und es gibt, während ich das hier eigentlich immer wieder verwenden kann, muss ich halt, wenn ich zum Beispiel ein CRM-System einführe, halt mir überlegen, okay, wie will ich denn messen, dass meine Kunden zufriedener sind? Wie viel ist es mir wert, ein bisschen mehr Zufriedenheit zu haben? Da muss ich es in Geld umrechnen. Und ein Nutzen von IT, wo man sagt, dass der existiert, ist eben, IT soll die Produktivität steigern. Damit sind wir eigentlich gestartet, dass wir gesagt haben, wie sieht es eigentlich aus mit Messungen zur Produktivität von IT. Und das zweite Ziel, oder das sind so die zwei Hauptziele, die in der Literatur genannt wurden, sind, dass IT neue Optionen für das Unternehmen ermöglichen soll. Also, dass es nicht nur so eine Einbahnstraße ist, wo es Anforderungen gibt und dann muss die IT das umsetzen und der arme CIO sitzt in seinem Büro und muss alles machen, was ihm gesagt wird, sondern dass es auch eine Rückrichtung gibt, wo eben die IT sagen kann, hört mal zu, wir haben eine neue technische Möglichkeit, ändert eure Geschäftsstrategie, um die zu nutzen, um einen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen zu haben. Und zum ersten Ziel, dieses IT-Produktivitätsparadoxon, was man auch immer sagen oder was man auch dann öfter gehört bekommt, als wenn man entscheiden soll, investiere ich in IT oder nicht, dann ist ja im Grunde die Frage, ob man einen Produktivitätszuwachs sieht, also das erste von diesen beiden Zielen. Und wir haben uns dieses Produktivitätsparadoxon der IT angeguckt, also dieses Paradoxon wird halt mit diesem Zitat sehr stark in Verbindung gebracht, dass er halt gesagt hat, dass man Computer überall findet, in jedem Unternehmen, überall, aber man sieht sie halt nicht in Produktivitätsstatistiken. Und das ist als Produktivitätsparadox von der IT bekannt geworden und ich hatte euch in der ersten Vorlesung auch erzählt, dass die Wirtschaftsinformatik extreme Probleme hatte, diese Aussage ein Stück weit zu entkräften, ja, weil es super schwer zu messen ist, was eine Produktivitätssteigerung, ja, wie gesagt, die Kosten leicht zu quantifizieren, der Nutzen schwierig und dann haben wir uns eine dieser Studien angeguckt, das ist sogar die erste Studie, die das mal zeigen konnte, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen dem Invest in IT, das ist hier unten, also wie viel investiert das Unternehmen in IT, auf Produktivität gibt. Ja, und man sieht hier, es gibt so einen leicht positiven Zusammenhang. Achtung, die Skalen sind halt nicht linear. Also hier, das Unternehmen, was hier ist, investiert achtmal so viel in IT wie das Unternehmen, was hier ist. Also 1 und 8. Und die Produktivität hier verdoppelt sich. Ja, also die Skala ist nicht linear und da sieht man schon, was für Probleme man hatte, das halt sinnvoll zu zeigen. Aber das war so die erste robuste Studie, die eine positive Korrelation zwischen IT-Invest und Produktivitätsgewinn gesehen hat. Vor allem halt auf so einem sehr hoch aggregierten Level wie einer Volkswirtschaft, weil man hatte vorher schon viele eher so anekdotische Evidenzen aus Fallstudien, wo man dann halt Leute interviewt hat und dann, die waren dann alle glücklicher im Unternehmen und es lief alles besser. Da hat man es relativ gut hingekriegt, aber so auf so einem hohen Aggregationslevel war es immer relativ schwer und das, wie gesagt, eine der ersten Studien, die das ermöglicht hat. So, und jetzt das Zweite, was wir uns angeguckt haben, das impliziert ja eigentlich auch, dass ich sagen würde, das reicht mir als Evidenz, das kaufe ich, dass IT-Produktivität steigern kann. Und wenn wir uns jetzt das zweite Feld noch angucken, was im Grunde noch offen ist, ja, oder noch nicht wirklich so beantwortet ist, wo man jetzt noch nicht sagen kann, ja, da ist man zu einem abschließenden Ergebnis gekommen, ist das zweite Ziel, nämlich dass IT ja nicht nur Befehlsempfänger sein soll, sondern eben auch neue Geschäftsstrategien und neue Geschäftsfelder und sowas ermöglichen soll. Und da hatten wir in der Vorlesung halt so ein Spannungsfeld aufgebaut, einmal zwischen solchen Unternehmen, die, denke ich, jeder von uns kennt, wie zum Beispiel eBay oder irgendwelche Online-Banken, Amazon oder Dell, wo man schon sieht, dass zum Beispiel durch die Einführung des Internets komplett neue Geschäftsmodelle möglich werden, wie zum Beispiel halt Online-Banking. Ich muss keine Schalterbank mehr haben. Ich kann eine Bank haben, die komplett virtuell existiert. Oder ich kann durch Data Mining sowas machen wie Amazon, wo ich halt ein Kaufhaus habe, wo ich keine Berater mehr brauche, sondern ich einfach Sachen empfohlen bekomme auf Grundlage meiner Kaufhistorie. Oder dass ich halt über so eine anonyme Bewertung, durch so ein Anreizsystem, gute Bewertungen oder sinnvolle Bewertungen zu belohnen, eigentlich komplett auf Verkäufer verzichten kann und alles online machen kann. Das sind ja neue Geschäftsmodelle, die eigentlich nur durch IT möglich wurden. Und die Gegenthese dazu war ja von Carr, dass er gesagt hat, IT doesn't matter. Er hat gesagt, seiner Beobachtung nach ist IT im Grunde Infrastruktur geworden, wie Stromnetz oder Eisenbahn und IT kann keinen Wettbewerbsvorteil mehr liefern. Ist eigentlich egal, ob ich jetzt sehr innovativ in dem Bereich bin oder einfach nur folge. Und es hat eigentlich keine strategische Bedeutung. Also, ich habe es in der ersten Vorlesung schon gesagt, sage es aber nochmal. Er meint jetzt hier nicht damit, man kann ein Unternehmen, in jedes Unternehmen gehen, die IT rausnehmen und es funktioniert noch genauso wie vorher. Also, dieses IT doesn't matter bedeutet nicht, dass man es komplett abschalten kann. Er sagt eigentlich nur, dass es keinen Unterschied mehr macht. Es macht keinen Unterschied, ob eine Bank jetzt stark in IT investiert oder eine Airline. Man kann sich damit nicht mehr differenzieren. Er sagt, das ist eine Commodity, es ist so wie Strom. Jeder hat die Standardsoftware. Man muss nicht mehr genau gucken bei der Softwareauswahl. Man nimmt einfach das, was der Konkurrent hat. Und die Schlussfolgerungen von ihm sind halt, dass ganz plakativ, es ist egal, man muss nicht mehr sich darum kümmern, man sollte die IT-Ausgaben drastisch reduzieren, das passiert ja auch bei vielen Unternehmen, dass es halt so ein jährliches Einsparungsziel gibt für zum Beispiel Betriebskosten, jedes Jahr x% billiger werden. Als Unternehmen, ja, zum Beispiel die Lufthansa oder die Commerzbank oder viele andere Unternehmen sollen einfach so eine Follow-Do-Not-Lead-Strategie machen. Das heißt einfach, ich als Bank soll auf gar keinen Fall der Erste sein, der mit einem ERP-Anbieter ein neues Release einführt. Ich soll das Risiko nicht eingehen, irgendwas da auszuprobieren, weil im Zweifel der Schaden sehr groß ist, aber der Gewinn, den ich erreichen kann, marginal. Und der Fokus von IT-Management sollte eben auf Risikomanagement liegen, auf Risikominimierung. Und das gipfelt dann halt darin, ganz gemein, dass IM oder IT-Management seinen Glamour verlieren soll, den ich hoffentlich vermittelt habe, ja, wie viel Glamour das hat. Und dass es halt so ganz langweilig sein soll, das zu machen. Und dann der arme Herr Klingenberg jeden Tag aus seinem Büro guckt und froh ist, wenn er das Büro verlässt, weil es so langweilig ist, was er tut. Und das war ja im Grunde, oder das ist eine Sache, die im Grunde noch nicht wirklich geklärt ist. Ja? Also, ob man jetzt sagt, IT ist sinnvoll, das Invest ist sinnvoll oder es ist nicht sinnvoll, man kann sich damit differenzieren oder man kann sich nicht damit differenzieren. Und das ist im Grunde ganz gemein halt für das Fach, weil es halt so an diese Kernsubstanz geht. Und es gibt da eigentlich relativ wenig Empirie dazu. Das war eher so ein Opinion Paper in dem Harvard Business Review, wo halt keine wirklichen empirischen Daten sind, aber die Schlussfolgerungen, die er trifft, sind eigentlich schon relativ logisch. Ja? Also er sagt, jeder hat es und es ist verfügbar und damit ist es nicht mehr strategisch, weil es jeder imitieren kann. Und deswegen ist es auf ein sehr großes Echo gestoßen. Und eine Studie, die sich dann damit beschäftigt, ist die dann von Brynjolfsson und McAfee. Brynjolfsson war auch einer, der sich mit dem IT-Paradoxon beschäftigt hat. Also die Studie hier ist auch von Brynjolfsson. Man sieht, er verteidigt IM. Guter Mann. Und die Idee war es jetzt eigentlich zu sehen, nachdem ihr jetzt praktisch dieses komplette Modell mal durchlaufen seid und all das gesehen habt, was man in diesem IM-Bereich machen kann, ob ihr oder welcher Meinung ihr im, sagen wir mal, am Ende seid. Und bevor wir jetzt darüber nochmal kurz ein paar Worte verlieren, noch die Studie von McAfee und Brynjolfsson, die das im Grunde auch nicht richtig lösen können, aber die haben auch so ein sehr Opinion-Paper-mäßiges Ding dazu geschrieben. Und die sagen halt, dass IT schon einen Unterschied macht, aber halt nicht überall. Ja? Also sie unterscheiden gewisse Branchen. Ja? Also sie sagen, es gibt Branchen, wo viel IT-Einsatz ist, und Branchen, wo wenig IT-Einsatz ist. Und ihre Schlussfolgerung ist, dass, also hier die blaue Kurve sind halt starker IT-Einsatz, hier wenig IT-Einsatz. Und die messen das mit dem Verhältnis von IT-Ausgaben in der Bilanz. Und die sagen, Branchen, in denen starker IT-Einsatz ist, sieht man, dass die turbulenter sind als Branchen mit mittlerem oder wenigem IT-Einsatz. Und die messen Turbulenz hier im Grunde durch eine ganz simple Kennzahl. Die vergleichen seit 1960 immer wieder die Rankings, wo halt die Unternehmen, amerikanischen Unternehmen nach Umsatz gerankt werden. Ich glaube, die Top 100 Unternehmen sind das. Und schauen sich an, wie viel hat sich im Jahr verändert. Also welche Veränderungen gibt es durchschnittlich pro Marktposition. Also springen die Unternehmen viel von Rang 1 auf Rang 99 oder gibt es nur so graduelle Änderungen? Also das sind dann halt durchschnittliche Änderungen der Marktposition. Und man sieht hier am Anfang waren diese Rankings eigentlich relativ stabil. Ja? Also hier so eine Position hat sich da im Grunde immer geändert. Das heißt, wenn man auf Rang 5 war, dann ist man im nächsten Jahr vielleicht auf 6, 7 oder 4 oder 3, aber man hat nicht so extreme Sprünge gemacht. Und sie sagen halt, dass im Zeitverlauf, wo auch der IT-Einsatz immer stärker wurde, die Turbulenz in diesen Branchen mit starkem IT-Einsatz viel höher ist als in den Branchen, wo wenig IT eingesetzt wird. Und ich habe das jetzt gewählt als das plakativste Beispiel von den beiden. Und in ihrer Studie zeigen die eben noch an anderen Kennzahlen, diese drei hier, dass wenn in Branchen IT eingesetzt wird, das zu einer Erhöhung oder Verstärkung des Wettbewerbs führt. Und die messen das zum Beispiel noch in der Konzentration, also die sagen, wie hoch ist der Marktanteil der 20 größten Firmen in einer Branche? Wenn der sehr hoch ist, dann gibt es dort nach deren Aussage wenig Konkurrenz, weil es so in Richtung Monopolisierung geht. Dann dieser Performance Spread, da wird geguckt, dass ein sehr profitables Unternehmen wird mit einem sehr unprofitablen Unternehmen verglichen. Also die machen das über die Quantile der Profitabilität und gucken halt, wie der Unterschied ist. Und die sehen halt, dass bei Branchen, in denen hoher IT-Einsatz ist, dieser Spread relativ groß ist. Und eben die Turbulenz, das, was wir eben gesehen haben. Je mehr IT eingesetzt wird, desto rascher ändern sich solche Marktpositionen. Und was die halt sagen ist, dass der Wettbewerb steigt durch IT-Einsatz und dass in den Branchen, wo viel IT eingesetzt wird, diese IT auch differenzierend wirken kann. Und das ist praktisch der so die Gegenthese zu diesem Carr-Paper. Die sagen halt, in manchen Branchen, wo die halt sehr viel IT verwenden, wirkt IT differenzierend. Aber in anderen Branchen, wo IT nur einen kleinen Teil des Anlagevermögens ausmacht, wirkt sie eben nicht differenzierend. Und das ist praktisch deren Antwort auf diese Carr-Studie. So, und jetzt ihr, habt ihr irgendwelche. Ja, also es geht ja dann in diese Richtung, dass du halt sagst, für manche Branchen gilt eben diese Carr-Aussage oder für manche Bereiche des Unternehmens und für andere Bereiche eben nicht. Ja? Genau, also das ist ja, und das wäre eigentlich auch schon fast das, was ich hier sagen wollte, ist, dass es halt auf so einer hohen Abstraktionsebene ist, die es ja wieder auf Branchen, auf gesamten, auf Gesamtwirtschaft eigentlich betrachtet. Aber das ist dann halt, dass diese Thesen hier nicht für ein komplettes Unternehmen gelten, sondern halt es Bereiche gibt oder es gibt einzelne Projekte, die eben das genau erfüllen und andere, wo es eben spannend und differenzierend sein kann. Aber ja, es war schon sehr gut, ja? Weitere Punkte? Ja, also da, du bist ja jetzt hier genau auf der Argumentationslinie von hier. Ja, insofern passt es ja eigentlich ganz gut. Okay, habt ihr sonst noch Punkte? Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns Mittwoch zur letzten Übung. Macht's gut.